Da möchte man erstmal durchatmen. Nach dieser umfassenden, alle Dimensionen streifenden und erschöpfend, sobald das in 40 Minuten möglich ist, Weise behandelt zu haben, was wir mit Trump vor uns haben. Mit mir auf der Bühne Ulrike Gero, Politikwissenschaftlerin, Gründerin des europäischen European Democracy Lab, Professorin für Europapolitik an der Donau-Universität in Krems. Sie hat vor 2 Jahren das Buch »Warum Europa eine Republik werden muss« verfasst und damit viele Diskussionen, aber auch viele Vorwürfe eines gnadenlosen und hemmungslosen Utopismus in Gang gesetzt. Ihr neues Buch »Der neue Bürgerkrieg«, da geht es um den europäischen Populismus und wie wir mit ihm fertig werden. Micha Brumlik war Professor für Erziehungswissenschaften in Frankfurt. Er arbeitet jetzt am Zentrum für jüdische Studien in Berlin-Brandenburg. Ich will gar nicht aufzählen, die zahlreichen Publikationen zur Geschichte und Gegenwart des Judentums und daneben immer wieder und durch die Jahre politische Interventionen in viele Richtungen, in den Blättern, in der Taz, in vielen Medien. Und zuletzt hat er in den Blättern geschrieben über den Niedergang der historischen Arbeiterklasse vom Proletariat zum Pöbel. Wendy Brown, vielen Dank für Ihre Ausführungen über das, was uns auch jetzt seit einem Jahr beschäftigt hat. Es ist ja ein bisschen erstaunlich, dass es uns erst jetzt beschäftigt hat, denn wenn ich mich erinnere, ist 1991 ein Buch von Robert Reich über den Zerfall der liberalen Gesellschaften durch die Globalisierung erschienen. 1995 hat Bruce Springsteen das Lied von Youngstown gesungen und 1999, ich finde es jetzt gar nicht mehr, war auch irgendetwas, was uns eigentlich diese Sache hätte.
Richard Sennett, The Fall of Public Men?
Richard Sennett? Nee, Sennett, weiß nicht, ob Sennett war. Ich komme dazu. Das Phänomen Trump, Sie haben so schön gesagt, der Frankenstein des Neoliberalismus, man könnte auch sagen, der Dr. Hyde des Neoliberalismus, einer, der dafür sorgt, dass alles so bleibt am Tage, wie es ist und nachts die bösen Träume kommen oder die Menschen irgendeine Art von Sedierung bekommen. Wir wollen versuchen, das zu verarbeiten, was Sie gesagt haben, und wir versuchen auch, es ein bisschen natürlich auf Europa zu beziehen. Ich rekapituliere nochmal die 4 Fragen und spitze etwas zu. Die erste war, zerstört sich die Demokratie gerade selbst durch ihre eigenen Mechanismen? Ist sie wehrlos, wenn die Voraussetzungen, auf denen sie beruhte, die ökonomischen und die, ich sage mal, ideologischen, wenn die nicht mehr da sind? Zweite Frage, wie begegnen wir, wie überwinden wir den Nihilismus, die Verzweiflung angesichts einer multiplen Krise und angesichts eines absehbaren Endes des neoliberalen oder einer tiefen Krise des neoliberalen Regimes? Drittens, wie gehen wir um mit der apokalyptischen Dimension, die abgehalfterte alte weiße Männer oder junge weiße Männer uns bescheren, aber auch der Exodus einer Mittelschicht, die sagt, rette sich, wer kann. Oder auch das haut sie weg, der Wähler, denen ganz egal ist, wer gerade regiert und die ganze politische Klasse, Lügenpresse, Volksverräter mit allem aufräumen wollen. Und das vierte, was wäre die linke Antwort auf all das? Die letzte Frage ist natürlich die, uns am meisten interessiert. Aber vielleicht fangen wir doch mal an mit den Tendenzen der Selbstzerstörung. An die beiden Europäer gefragt. Wir sind fasziniert vom Phänomen Trump, aber wenn wir nach Europa blicken, was Trump hervorgebracht hat und was er selbst verkörpert als merkwürdige, hässliche, faszinierende Figur, die Reduktion von Politik auf Ökonomie, auf Deals, die Entdemokratisierung, die Verachtung der Institutionen, die Ersetzung von Politik durch ökonomisches Denken, sind das nicht genau auch die Mechanismen, die Europa in die gegenwärtige Krise gebracht haben? Lissabon, Wettbewerb um jeden Preis, Globalisierung, Entindustrialisierung, Privatisierung, marktkonforme Demokratie, Spaltung in blühende und daniederliegende Nationen und Regionen. Ist Europa so viel anders oder haben wir nur eine andere Form für denselben Mechanismus und für dieselben Phänomene?
Also ich finde, es ist ganz anders, mindestens wenn wir von Westeuropa und Mitteleuropa jedenfalls bis zur polnischen Grenze sprechen. Mir fällt auf, dass wir im fernen Westen Europas auf der Iberischen Halbinsel diese rechtspopulistischen Bewegungen derzeit nicht haben. Man kann von den französischen Wahlergebnissen halten, was man will. Von Zerstörung der Demokratie sehe ich nichts. Und ich habe ehrlich gesagt auch nicht den Eindruck, dass das hierzulande der Fall ist. Wir könnten jetzt noch über Österreich sprechen und Skandinavien. Mir kommt dieses Ansinnen von der Selbstzerstörung der Demokratie selbst ein wenig apokalyptisch vor. Und naja, also man wird älter. Ich erinnere mich, dass zu Zeiten der Studentenbewegung in den späten 60er Jahren gab es ein Buch von Brückner und Agnoli über die Transformation der Demokratie, wo das ebenfalls behauptet wurde. Und das ist so in keinster Weise eingetroffen. Was allerdings richtig ist, und die Frage ist, ob wir das mit Demokratie gleichzusetzen haben, ist, dass die Europäische Union, so wie sie bis jetzt geplant und dann auch exekutiert wurde, als politisch-demokratischer Raum funktioniert. Und das scheint, gerade wenn ich Ulrike Gero richtig verstanden habe, nicht der Fall zu sein. Und das ist am Ende auch gut so.
Also erstmal danke an Wendy Brown für diesen ausgezeichneten Vortrag. Ich glaube tatsächlich, um die Frage aufzugreifen, dass strukturell sich vieles vergleichen lässt. Also dieser Split in Stadt- und Landregionen, das, was die Amerikaner Overfly-Land nennen, also zwischen San Francisco und New York, ist natürlich bei uns wahlweise Ardèche oder Andalusien oder Mecklenburg-Vorpommern, ja, in anderen geografischen Dimensionen. Ich glaube auch, dass wir eine ausgemachte Krise der Männlichkeit haben, ja, also die Dekonstruktion des zweiten Patriarchats. Vor 100 Jahren wollten Frauen wählen, heute wollen sie in die Vorstände, ja, das ist die Kastrationserfahrung, die Sie beschrieben haben. Ich glaube, dass wir tatsächlich Inbuilt-Mechanismen haben in Europa durch die EU, die das alles in Europa nochmal verschärfen. Wir wissen ja auch aus Forschung heute, dass der Binnenmarkt, die Strukturen des Binnenmarktes de facto Cluster und Blasen gebildet haben an Industriezonen und Nicht-Industriezonen, die im Grunde halt mit nationalstaatlichen Grenzen nichts mehr zu tun haben. Und das ist heute das ökonomische Problem der EU. Ja? Wir sagen immer, Deutschland geht es gut und Griechenland geht es schlecht. Das stimmt ja nicht. Ja? Also dem Saarland geht es nicht gut, Mecklenburg-Vorpommern geht es auch nicht gut, Athen geht es gut. Und wir können das aber, weil wir auch noch verhaftet sind in diesen nationalen Grenzen, können wir das in den Politikmechanismen der EU nicht auflösen, weswegen die EU nochmal einen Verstärkungseffekt bringt für viele der Sachen, die Sie aufgezeichnet haben. Hier würde ich ein bisschen widersprechen wollen mit Blick auf, wie steht's bestellt, weil Sie eingestiegen sind, hier ist das Populismusproblem nicht ganz so groß und sind durch die Länder spaziert. Ich würde schon sagen, also ist die Frage, wo fängt Mitteleuropa an? Ja, also in Polen und in Ungarn ist es echt ganz übel, was da passiert. Ja. Und in den anderen Ländern, für Griechenland und für Spanien würde ich gelten lassen, dass die sozusagen aufgrund der Narration über die zu Europa gekommen sind, keine Rückfallmöglichkeit in den Faschismus haben. Ja? Die kommen ja von Franco zu Europa und die kommen von den Obristen zu Europa. Und deswegen ist sozusagen der Rechtspopulismus, Golden Dawn gibt es ja in Griechenland auch, aber im Prinzip so ein Tabu, ja, weil das Hoffnungsversprechen einfach Europa war, dass denen, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, nur die radikal-linke Alternative geblieben ist. Ja? Ich meine das gar nicht zynisch. Ja? Und das würde aber erklären, warum wir in diesen Ländern das, was wir an Rechtspopulismus überall beklagen, nämlich in Osteuropa, in Nord-Mitteleuropa und in Amerika, in diesem südlichen Teil Europa so jedenfalls nicht haben. Auch Beppe Grillo ist nochmal anders. Ja? Also um das nur mal klar zu machen, aber die wichtigste Wählergruppe von Beppe Grillo sind qualifizierte Frauen zwischen 20 und 40. Ist ja auch interessant.
Hat
ja?
diese Differenz nicht auch was damit zu tun, dass das Maß an seelischer Verelendung einerseits, an physischer Verelendung, an materieller Verelendung, wie man es im Rust Belt in Amerika findet, einerseits und andererseits die Durchformung der Gehirne mit diesem extrem liberal ökonomischen Denken, dass das in Europa nicht so Fuß gefasst hat oder noch nicht so viel Fuß gefasst hat wie in Amerika schon lange, das eine. Das andere ist, dass wir doch noch Reste von einer klassischen bürgerlichen Öffentlichkeit haben, auch wenn wir seit 50 Jahren ebenfalls Verblödungsfernsehen haben. Dass einfach die materielle Basis für diesen krassen Populismus in Europa noch nicht, sage ich mal, erreicht ist, aber möglicherweise erreicht wird, wenn die Migrationskosten steigen werden.
Würde ich kurz ja sagen, also dass wir sozusagen im cum grano salis in Europa noch ein bisschen besser sind, weil wir in den letzten Jahren noch ein bisschen mehr soziale Sicherung gehalten haben, unsere Bildungssysteme auch tendenziell noch einen Tick besser funktionieren als in Amerika und so weiter, würde ich jetzt mal so cum grano salis behaupten wollen. Aber gucken wir jetzt mal nach Frankreich. Also die Tendenzen sind tatsächlich auch bei uns beunruhigend. Also die Studie, die Sie gerade erwähnt haben, Sie haben es ja gesagt, also client to military service, ja, Militärregime und so weiter. Das ist das, ich denke, Sie meinen den Artikel von Jascha Munk, ja, im Journal of Democracy. Und diese Zahlen sind im Prinzip nicht nur für Amerika und Europa, sondern das sind auch für Neuseeland und so weiter. Also quer durch den Westen gehen die Zahlen nach oben. Versuchung, autoritäre Führung, Militärregime ist natürlich auch wieder eine Krise von Männlichkeit. Ja, wenn die Männer entmachtet werden, wo können die sich wiederfinden in Berufe, die Schutz generieren, wo sie mächtig und kraftvoll sein können? Das Militär, also nur mal so en passant, aber gehen Sie einmal durch Deutschland. An jeder Bushaltestelle wird im Moment für Rekruten geworben und in Österreich übrigens auch. Ja? Das ist ein neues Phänomen. Wir haben nicht seit 10 Jahren hier an den Bushaltestellen tu was Richtiges, geht so, ne? So. Und das kann man ja mal bewerten, was sich da in einer Gesellschaft abspielt, ja, wenn wir so eine Art sublimierte Remilitarisierung ja im Moment haben. Insofern würde ich sagen, wir sind noch ein Tick besser als in Amerika zurzeit, aber strukturell genauso verseucht wie die USA.
Also ich würde widersprechen, jetzt zumal, lassen Sie uns mal über die Bundeswehr reden. Wir hatten und haben eine Verteidigungsministerin, die in den Kasernen sogar Kindergärten haben wollte. Das spricht ja jetzt nicht für eine Revitalisierung eines archaischen Männlichkeitssyndroms. Und wir haben eine Kanzlerin seit vielen, vielen, vielen Jahren, die Wehrpflicht ausgesetzt hat. Also das widerspricht ein bisschen dieser Diagnose.
Nein, aber es kommt darauf an, wo wir hingucken. Ja? Also ich hätte mir von Macron einfach erwartet, dass der am Tag des Louvres noch sagt, der Ausnahmezustand in Frankreich ist beendet. Ja? Das hätte ich mir einfach gewünscht. In Frankreich kann nach heutigem Gesetz jeder verhaftet werden, der auf der Straße dem Polizisten nicht gefällt und Punkt. Das ist Frankreich heute und Frankreich mit Macron. Ja? Und da war also der Wermutstropfen, den ich da habe, wenn Sie nach Polen gehen, erzählen mir meine ganzen polnischen, ja, es ist trotzdem wichtig, also wenn wir jetzt hier nur auf Deutschland gucken, ja, dann können wir die Kinderkrippen von Frau von der Leyen positiv bewerten, da bin ich dabei. Trotzdem würde ich ins Feld führen, dass das erstens Deutschland und der Rest Europas nochmal ein großer Unterschied sind. Zweitens, dass wir, wenn Sie einfach mal gucken als Beispiel, ja, wo sind die meisten EU-Gelder proportionell angestiegen im EU-Haushalt, ja, für Surveillance-Maßnahmen? Und zwar 28% im Vergleich zum Vorjahr. Übrigens auch für die akademische Forschung. Wenn Sie heute Forschung machen in EU Horizon-Programme, sind die meisten Programme für die Erforschung von soziologischen Geschichten und so weiter, Geisteswissenschaften im Bereich der Überwachung, Controlling, Terrorüberwachung und so weiter. Das sagt uns doch was. Also es sagt uns doch zumindest, wo fließen die Gelder hin? Und daraus habe ich eben versucht, den Punkt zu machen, dass wir doch eine Latenz von Militarisierung zumindest beobachten können.
Es ist ein starkes Plädoyer zunächst mal dafür, dass wir die Insel der Seligen, auf der wir hier in der Bundesrepublik leben, ein bisschen beiseite, ein bisschen beiseite schieben und mal dahin gucken, in ein Europa, von dem Sie sagen, es steht kurz vorm Bürgerkrieg. Mit einem spektakulären Titel, aber immerhin.
I guess I'm surprised by this conversation. I grant that there are many, many differences. And I think we talked about some of them before, so let me just reprise a few of those we haven't mentioned yet. I grant that, first of all, the construction of race in Europe and the New World is very different. I mean, here I would say, not only is race contoured by a history with and against anti-Semitism and Jews, but also by new immigrants and refugees. And in the United States, we are dealing with the founding of the nation with chattel slavery and an African-American population that always gets dismissed when we talk about working classes and so forth, but is very much what white racism and Trump supporters in particular are focused on, much more. They're focused on immigrants, they're focused on the wall, they're focused on job stealing and so forth, but they're really focused on Obama and the White House on the one hand, and the idea that African Americans have, you know, some leg up that they don't have despite the patent falsity of that. But I was trying to also get at something different, not the question of kindergartens and I don't dismiss the importance of these things, but when I talk about the social castration, and I know that word is tricky, and I've thought about it a lot and decided to hang on to it because I think that to understand the libidinal energies of the extreme right and the angry right and the extent to which it's been mobilized among those who wouldn't have been in the extreme right in the U.S., it is coming from that. And when I followed closely the recent French election, I saw a lot of that at Le Pen rallies, a lot of that. And we saw an election in which, yes, Macron won by a landslide, but Le Pen got the same percentage of the French vote that brought Trump to power in the United States. It just happened that 50% of the American voters didn't vote.
Und darum bin ich nicht entspannt, das wollte ich ja sagen.
That's what?
Darum bin ich nicht so entspannt. Das wollte ich ja sagen. Also ich bin ja bei Ihnen, dass wir hier, also ich sehe das genauso, dass in...
Hold on. Sorry. Another way I'm an American.
Okay. Ich nehme es mal auf. Wir sind ja im Grunde jetzt schon bei Ihrem dritten...
It's hard to talk and have these on at once, but... Okay, go ahead.
Im Grunde sind wir beim dritten Punkt jetzt schon bei dem apokalyptischen, weil Sie den amerikanischen Rassismus jetzt reingebracht haben, die weißen Männer in Amerika. Es ist richtig, dass Amerika eine ganz andere, das müssen wir jetzt nicht ausführen, eine andere Geschichte des Rassismus hat als Europa. Und die apokalyptische Variante, die man also bei Herrn Bannon etwa finden mag, dass Amerika nur durch einen großen Krieg wieder zu sich selbst kommen kann, das erinnert natürlich schon so ein bisschen an Rosenberg. Ich halte es für Ideologie und sehr viel Überbau und sehr viel Getöse. Aber können wir uns
nicht... I'm not talking about Bannon. I'm actually talking about what you're seeing at a populist level. And I think there's more of it. I guess I want to offer this warning. I think there's more of it crawling around Europe than one might say. And I guess the one other thing I wanted to say that I didn't quite finish is that it's not just about the whiteness. It's also the whole preoccupation with traditional values and restoring moral order and family values and enough of all these queers and Muslims and strange people in our neighborhoods and this and that have had it with it. Why aren't people normal again? And I saw that in Brexit. I saw a lot of that in Brexit. I saw a lot of that in France. So I think, I mean, I'm not going to say much about Germany. I just think that I meant to make this a distinctly American formulation and formation. I don't think you could ever quite get the idiocy of a Trump in a right-wing nationalist here. I think your right-wing nationalist has to be better spoken. But... and more intelligent and so forth. But I guess I'm surprised by the extent to which the political sociology that we're describing is so far apart. Okay, now I'll shut up. And I'll listen.
Ja, ich hätte noch, da wir vielleicht auch über politische Konsequenzen reden, noch eine begriffsgeschichtliche Rückfrage. Die Frage ist ja immer, was ist Neoliberalismus? Und Sie haben Hayek und die Freiburger Schule gewissermaßen in einen Topf geworfen. Das würde man jetzt aus wiederum ein bisschen provinziell aus einer bundesdeutschen Perspektive anders sehen. Da würde man sagen, dass die Freiburger Schule, Walter Eucken und Alexander Rüstow nun das genau nicht gewesen sind, sondern dass das in gewisser Weise die wirtschaftstheoretischen Begründer des sogenannten rheinischen Kapitalismus gewesen sind. Das ist doch was völlig anderes als Hayek und Friedman. Also müssen wir da nicht unterscheiden. Und würde man nicht sogar bei einer Figur wie Marine Le Pen einen verzweifelten, nach rechts abdrehenden Versuch diagnostizieren, den Sozialstaat zu retten? Und die bittere Ironie ist ja, dass nun der eher weltläufige Macron, das sehe ich auf uns zukommen, dabei ist, den französischen Sozialstaat, so wie er bis jetzt existiert hat, abzubauen. Das wird noch hart.
Das ist ja die Tragödie, und damit können wir, glaube ich, die Begriffsgeschichte auch gleich mal wieder abschließen.
You could call it a lag.
Was die Deutschen, die Freiburger Neoliberalen meinten, nämlich ein Staat, der sozusagen die Normen setzt, innerhalb dessen der Markt dann spielen kann, also soziale Marktwirtschaft, was jetzt also von Sarah Wagenknecht vergeblich eingefordert wird, also von links, dass es das ja nicht mehr gibt, sondern dass das neoliberal sozusagen unterspült worden ist in dem, was wir westliches Europa nennen. Aber ich will noch mal auf was anderes kommen. Ihre Analyse, Wendy Brown, ist ja tiefschwarz. Und am Schluss ist so ein bisschen Small Hope, schreiben Sie, oder Slim Hope, eine schmale Hoffnung. Aber wenn man jetzt auf Trump mal nicht schaut wie auf eine Schlange, sondern wenn man sieht, dass es ja relativ knapp an Sanders vorbeigegangen ist bei den Demokraten in den Vorwahlen, wenn man auf Corbyn sieht, wenn man in Europa auf Syriza und Podemos sieht, auf die Linkspopulisten, die sogenannten Linkspopulisten, kann man nicht die Wahl von Trump als eine Wiederkehr der Politik auch interpretieren und sagen, dass daran müssen wir stark werden. Also ich würde mal so sagen, eine Wiederentdeckung der Politik durch die Massen, auch wenn sie, wie Wolfgang Streeck das schreibt in einem schönen Aufsatz, ist die ungewaschenen Massen sind oder die Gunter-Gabriel-Massen, die uns eigentlich nicht so passen. Ist da nicht, wenn man es von daher sieht, muss man dann diesen apokalyptischen Ton beibehalten?
Well, I think it's the return of politics in the sense that that populism is a return of politics. But the question is, what form of the political is it affirming or embracing? Is it institutions? No. Is it law? No. Is it democratic procedure? No. I'm not saying it's simply centered on an authoritarian, though there is certainly some of that. But it wants to get something out of this character by putting him in a position of power. Now, it's not just that it's coming from the unwashed masses that we don't like, it's also that it's not in any sense an affirmation or an articulation of the importance of political life as a domain or a zone through which human beings can govern themselves. It's no affirmation of democracy, and it's no affirmation even of political proceduralism. It's an affirmation of political power to either take revenge or get what one wants or perform exclusions or build walls or throw the immigrants out. And I think, again, I saw something parallel, not identical, in Le Pen. Yes, different political platform. And here I just want to nod to you. If we had the time, 2 hours of a seminar here together on the difference between the Ordo Liberals and Hayek, I would be in heaven. But we're doing a different thing today, so we'll just leave that aside. I didn't mean to push them together. I meant to say there was one chord of agreement. Okay. But I just think it's not so much that it's a return of politics as an excitement, and I want to suggest again a libidinal excitement about the possibilities of political power detached from democracy, understood in part through a framing of business principles and in part through a framing of a novel form of authoritarianism. But in fact, I'm also trying to suggest they're being duped, because this Trump and his cabinet, you know, worth hundreds of billions of dollars put together, when you add up Trump, his advisors, his closest friends, family, and cabinet member, it is the it is the gathering of the rich, and that's what's being enacted. And so there's an excitement about politics, but it's actually taking the form on the one hand of an organization of rent seeking by finance capital, and on the other hand, as an expression of a desire for statism and exclusion and anti-democracy.
Ja, ja und nein. Ja. Weil es gibt ja die Gegenbewegung und die ist doch eigentlich super. Ja? Also Trump steigt bei Paris aus und die Städte sind da. Und von Detroit über, wie war die andere Stadt, Phillipsburg, ja, sagen die sind wir jetzt wieder dabei. Das heißt, wir haben große Demonstrationen in den USA für die Muslim-Ban und so weiter. Ich finde das ganz wichtig, weil wenn wir sagen über Demokratie, wir reden über Demokratie, ist doch, und deswegen ja der Begriff des Anführungsstrichen Bürgerkrieg in meinem Buch. Ja, aber was wir doch sehen, ist der Zerfall des politischen Körpers. Sie hatten ja ganz viele Elemente davon in Ihrer Rede. Wir wissen ja gar nicht mehr, was ist der politische Körper. Auf einmal haben wir Städte und Städte sind politische Körper, die sich sozusagen pro-zivilisatorisch engagieren. Und das ist fein. Wir sehen in der Eurokrise in Barcelona mit Podemos ganz ähnliche Bewegungen. Das heißt, wir haben ja auch ein Comeback von Zivilgesellschaft als Reaktion auf den Populismus. Das heißt, die Frage ist doch eigentlich nur, was machen wir mit dieser Bewegung, die wie jede dialektische Bewegung immer eine schlechte und eine gute Komponente hat. Und ich glaube, auf den Tisch legen können wir erstmal die schlechten Komponenten, die haben sie auf den Tisch gelegt. Und diese Komponente ist Zerfall der Demokratie. Wir haben Post-Institution, wir haben, das war Ihr Wort, im Grunde, Colin Crouch hat geschrieben, Post-Democracy, aber vielleicht sind wir Post-Politics. Also wenn Trump gerade sozusagen sagt, Politik ist mir egal, dann ist doch eigentlich die Frage, und es hat ja hier im Haus der Kulturen stattgefunden letztens, dieses What comes after nations, ja, what comes after politics? Was machen wir eigentlich in einem Moment, in der der politische Körper zu zerfallen scheint und wir in einer Bewegung sind, die in jeder Hinsicht Post-Institution ist. Übrigens auch der Westen, die NATO, die Bundesbank, alles, was mal so große, wichtige, institutionelle Carrier für Demokratie gewesen sind, scheinen ja im Moment zu zerbrechen. Und dann ist die erste Frage, was passiert da? Und die zweite ist, ist das nur schlecht? Oder die dritte, wie kann das eigentlich aufgefangen werden in einer, ich sag mal, Post-Postmoderne, wo sich eine Zivilgesellschaft ganz anders demokratisch organisiert, global aufstellt, so wie jetzt die Bürgermeister, die sich vor zwei Tagen getroffen haben und gesagt haben, wir machen jetzt konkret was gegen das Klima. Ich würde das nur mal gerne wenden in irgendwo anders hin.
Ja, ich hätte noch zwei Fragen. Wann und warum war das in Europa nach 1945 wirklich besser? Ich erinnere nochmal an dieses Buch Transformation der Demokratie. Und nun, liebe Frau Gero, da Sie neben mir sitzen, muss ich die Gelegenheit nutzen, um zu fragen, ob das in Österreich genauso ist. Sie lernen in Krems und jedenfalls ich als deutscher Zeitungsleser habe den Eindruck, dass in diesem Land, in dem der Rechtspopulismus fast dabei gewesen ist, die politische Macht zu übernehmen, sich das jetzt, ich bin optimistisch, alles so ein bisschen zivilisiert.
Das habe ich ja auch nicht gesagt, dass das nicht so ist. Übrigens in Großbritannien auch. Ich war gerade vor zwei Tagen in London, ja, wenn die Briten einregen. Ich war nicht nur in London, ich war in Durham, ja. Ich sag mal oben, Osten, ja. One regret, Brexit, ja. Und das ist ja eigentlich das Schöne, dass man da jetzt wirklich sieht, auch in der Zivilgesellschaft, was die jetzt versuchen, um über ihren Charta, Brexit-Charta zu kommen. Und vielleicht können wir ihnen in Europa ein bisschen dabei helfen. In Österreich habe ich den gleichen Eindruck, dass also es wahnsinnig viele Demokratieinitiativen gibt im Burgenland und in diesen ganzen kleinen Alpendörfern, ja. Aber das ist ja eigentlich gerade im Grunde doch die Frage, was meinen wir denn eigentlich mit Demokratie? Und war es nicht der Fehler, müssen wir das nicht vielleicht auch eingesehen, dass wir sozusagen mit Demokratie immer dieses formale Prinzip von Mehrheits-Majoritarian Voting Scheme genannt haben, ja. Und wenn wir noch so ein bisschen Bauhaus machen, Form follows Function, das heißt, wir haben eine Form, die heißt Mehrheitsregel, ja, und jetzt werden leider Anführungsstriche die Falschen gewählt, dann müssen wir uns vielleicht an die Nase fassen und fragen, in dem Moment, wo wir die Demokratie haben verkommen lassen zu einer wirklich sehr formalen Aktion, sind wir vielleicht auch diejenigen, die mal drüber nachdenken müssen, was war denn vorher, was sind denn die funktionalen Aspekte von Demokratie, die geliefert werden müssen, damit sich nicht in unserer Meinung, glaube ich ja mal hier im Saal, die Falschen das System schnappen.
Ja, Randy Brown würde ja nicht mal sagen, wir haben sie die Demokratie verkommen lassen. Sondern wenn ich Ihr Buch richtig verstanden habe, dann ist der Funktionswandel ja der, dass Staat, Demokratie, politische Institutionen jetzt sozusagen eigentlich nur noch dafür zu sorgen haben, dass der Markt funktionieren kann, dass das im Grunde die Entökonomisierung der Politik eine der Konsequenzen der neoliberalen Wende war. Aber die Frage, die für mich daraus folgt, ist ja, wie begegnen wir denn dem Populismus, indem wir jetzt sagen, ihr seid Antidemokraten, ihr haltet euch nicht an die Regeln, oder indem wir sagen, ihr stoßt uns auf Probleme, die ihr offensichtlich habt, ihr seid ja nicht alles Faschisten und wir begegnen euch jetzt auf der Ebene, diese Probleme mit euch zu diskutieren und zu fragen, was wären denn die Lösungen, die sowohl demokratiekompatibel sind, wie ökonomisch machbar sind, wie sozial verträglich sind. Ja.
Sind Sie sicher, dass Volksentscheide und Volksbegehren, was auch eine Forderung rechtspopulistischer Parteien ist, im Endeffekt, ich denke an die Schweiz, mit ihrem Verbot, Minarette zu bauen, zu besseren Ergebnissen kommt?
Habe ich das jemals gesagt?
Nein, ich frage, weil es kommt mir ein bisschen zu harmlos vor, Regionalisierung und Zivilgesellschaft, naja, gewiss doch. Aber
nein, dass das harmlos ist, ich bin auch nicht naiv, ja. Ich weiß schon, dass Zivilgesellschaft noch keine Wirkungsmächtigkeit hat und dass das ein großes Problem ist. Aber die Frage ist, muss das so bleiben? Ist die erste Frage. Zweitens, ich bin dezidiert gegen Referenda. Übrigens, die Schweiz drehen sich auch gerade, wird ja immer so angeführt, die Schweiz, die Großen, ja, die hatten das, die waren das gewohnt, die konnten das machen, aber in der Schweiz gibt es im Moment große, auch politikwissenschaftliche Forschung, wo sich die Schweiz selber davon abwendet, dass das eine gute Art und Weise ist, das Land zu regieren. Warum? Weil man mit jedem Referendum eigentlich den Nationalisten oder den Populisten eine Bühne gibt, sich nochmal zu präsentieren. Ja, das kippt gerade in der Schweiz auch. Ansonsten unterscheide ich relativ trennscharf zwischen Partizipation, und die ist gut, und das ist auch durchforscht, ja, in lokalen und regionalen Räumen. Wenn die Leute, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind, es gibt Folgenabschätzungen, Schätzungskapazität, und es gibt Verantwortung. Für das, wo man sich dran beteiligen muss, gibt es eben auch Verantwortung von derer, die da in dieser Beteiligungspartizipationsstruktur sitzen. Aber genau das war beim Brexit nicht der Fall. Cameron ist weggelaufen, Johnson ist weggelaufen, ja, also Referenten sind immer gut, um mal die Sau durchs Dorf zu jagen, und am nächsten Tag übernimmt keiner mehr Verantwortung. Ja, also nein, insofern bin ich dezidiert gegen Plebiszit und ganz bei Thomas Hobbes, ja, zwischen der Bevölkerung und dem Volk als politischem Körper gibt es einen Unterschied, und befragt werden kann immer nur die Bevölkerung und nicht der politische Körper. Und deswegen ist das Problem von Referenden, weil die Bevölkerung kann nicht haftbar gemacht werden für ihre Entscheidung, sie kann nicht zur Verantwortung gezogen werden und sie kann auch nicht zurücktreten.
I felt Habermas enter the room.
Sorry?
I felt Habermas enter the room just now. Look, I think it's really important to recognize the extent to which we are in a very major disruption of global order, of nation states, of capitalism, and I don't mean it's any of these things are dying. I mean the level of reconfiguration and turning things up for new possibilities is quite dramatic. It's terrifying, and it's also quite exciting. And so I think part of what you were suggesting earlier is, look, we have these authoritarian populisms on the rise, we have left populisms as well. We call them left populisms. I know that's less acceptable in the...
Shouldn't we drop that left populism concept?
No, we don't drop it, because it's, you know, it was Occupy. It was one of our most important movements over the past 20 years, and the history of left populism in the United States and in Latin America is actually extremely important and extremely powerful. So I can't drop it, but I'll bracket it for now. What I really wanted to say was this. I think for us to imagine that, well, you know, Le Pen didn't get that far, and Trump could have lost, and we're holding back the dark in all of these places so we can continue to tinker with and work with our existing national and slightly post-national institutions and continue to call them democratic. I think that's a grave mistake. It's not just that I disagree with it politically. I think that there's a little bit of fiddling while Rome burns. I think we need to be thinking and working toward post-national democratic practices and imaginaries that are both extremely local, participatory, grounded, novel. They will have strong dimensions of the new technologies as part of their existence, which is very hard for an oldster like me to accept, but it's absolutely the case. They will be profoundly and must be profoundly multicultural, multisexual, multi-everything. They cannot be clustered around homogenous identities. They must be simultaneously attending to environmental challenges, demographic challenges, and so forth. And we have to figure out what the hell to do with capitalism. Because on the one hand, it's not going away tomorrow of its own accord. It is continuing to rock and roll forward. Finance was its latest, greatest, most spectacular invention for saving itself. It is. I am awed before that, in the same way that Marx was, well, no, I didn't mean to say it that way, as Marx was awed by capitalism's productive capacity in the 19th century when he wrote the Manifesto, as he was just awed by what capitalism had done to the face of the earth. What finance has done to transform the globe in the past 20 years is mind-blowing and sickening. So we have this thing that is not functioning to produce basic sustainability, need provision for all the species on the planet, and integrate human beings so they can democratically control their lives. I don't think a little more tinkering with various kinds of global governance is going to do the trick. And I also don't think we are in an age of major violently beheld or generated revolutions that produce something like the French Revolution produced in its aftermath. So we need to be thinking, like really thinking, as well as working on the front of a more just economic system, a more sustainable economic system, and a more and democratic practices that will go from the very local to the global without trying to produce homogeneity and technocracy. That's a tall order, but I'm a little worried that in our conversation we've gone back to the question of whether we tilt a little more in this direction or that direction for the future of the EU.
I think we haven't, aber ich würde gerne ich würde gerne zwei kritische, das soll ja auch kontrovers hier sein, ja, zwei kritische Sachen sagen und eine Zustimmung. Ja,
die kritische Sache, that's why I became that way.
Die kritische Sache ist, Sie haben gesagt, never ever in Ihrer Rede jetzt nochmal. Mir ist letztens ein Buch untergekommen von einem Herrn Wayne über Konstantin, drittes Jahrhundert nach Christus, ja. Der interessanterweise erforscht hat, dass die Einkommensunterschiede bei den Römern damals höher waren als heute, in relative terms, ja. Und der interessanterweise eine These macht, ich kann das nicht, ich gebe es nur wieder, ja, der die These macht, dass in der gleichen Zeit ja Jesus Christus und so weiter, die Jünger, Evangelien hochgekommen sind, aber es gab ja viele Wanderprediger. Ja? Warum ausgerechnet Jesus Christus und die Evangelien, ja? Matthäus und so weiter? Warum? Weil durch irgendeinen Zufall es die katholische Kirche geschafft hat, das Geld dieser römischen Reichen zu bekommen und das war sozusagen der Startpunkt der katholischen Kirche. Ich stelle das mal strittig, ich weiß es auch nicht, aber es würde dafür sprechen, dass es A schon mal so war und dass es B immer eine Lösung gibt, wie wir aus diesen Income Gaps rauskommen. Ja, also nur mal so. Das Zweite.
So viel zum Nihilismus.
So viel zum Nihilismus, ja. Womit ich jetzt nicht unbedingt eine neue Kirche gründen wollte, ja. Aber das Zweite, ich bin ja bei Ihnen mit diesen ganzen Daten, ja.
Wait, you're saying the Catholic Church resolved the income gap?
I'm saying nothing. I'm not. Ich habe nur auf ein Buch verwiesen und auf eine analoge Situation in der Geschichte. Ja. Ja? Das Zweite ist, bei allem, was richtig schlecht ist, okay, über diesen Kapitalismus, ja, und ich bin völlig bei Ihnen, dass wir uns hier nicht missverstehen, aber wenn wir den UN Development Report uns anschauen, sind alle Basisdaten für die globale Bevölkerung erstmal besser geworden. Wir haben de facto weniger
die globalen
Hunger.
Zahlen, ja.
Die globalen Zahlen sind besser. Das Problem ist tatsächlich offensichtlich regressive Modelle
earlier iteration of capitalism.
Und so soweit, ja, also regressive Moderne, es wird immer besser für viele, ja, und einige fallen immer mehr durch. Ich will das ja gar nicht bestreiten. Ich bin auch ein Freund von Piketty und so weiter, ja. Der Punkt ist nur, wir müssen irgendwie mitdenken, dass immerhin dieser United Nations Development Report auch Zahlen hat, die zumindest partiell eine andere Story erzählen. Wie gehen wir damit um, ja? Und das Dritte, und da bin ich bei Ihnen, ist, wie organisieren wir dieses Local Global in neuen Formen der Demokratie, wo der Nationalstaat meines Erachtens nicht mehr der politische Körper für Demokratie sein kann, weil wir damit ständig Nation zu Nation in Konkurrenz stellen.
An der Stelle kommt jetzt Marine Le Pen, an der Stelle kommt jetzt Marine Le Pen reingegrätscht und sagt, s'il n'y a plus la nation qui va s'occuper des pauvres. Das heißt, im Augenblick ist es doch immer noch so, dass der Nationalstaat die einzige Institution ist, die, ob es ökologisch ist, ob es sozial ist, ob es Ungleichheit ist, ob es Arbeitsorganisation ist.
It will take care of the white poor.
Was?
It will take care of the white poor.
Yeah.
That's who she's going to take care of. I just want to remind us. I don't know what the etiquette is of when you jump in a German conversation. So I feel like I you know those dinner tables where you wait and you wait and you wait and then you realize if you miss your moment, you've like. Okay. I just want to say I've been over these arguments. I mean, we've all had these arguments before, and I don't want to turn this into a yay or nay for capitalism thing. I just want to note that 1 in 8 human beings on the planet in this so-called age of improvement lives in a slum, generally a shanty town, sometimes with running water, often not. 1 in 8 human beings is in that pileup of humanity that is the refuse of contemporary capitalism. The figures that give us the life's getting better, life's getting better, life's getting better, don't take the measure of the growing number of human beings who live in those shanty towns circling almost every airport in the second and third world, and increasingly in ours, who are not even in those figures. So, I mean, we could, and when we talk about Le Pen, we're talking about somebody who, yes, will lift up the poor while evicting those who are not white from France, if she can.
Ja, ich meine das anders. Ich habe es strukturell gemeint. Ich meine, wenn es so ist, dass wir eine internationale Ordnung brauchen, wie Sie gesagt haben, dass wir darüber nachdenken sollen, dann ist es doch im Augenblick immer noch so, ob nun in den Shantytowns in Lateinamerika oder in Europa, die Institutionen, die Gesetze machen können, die Prozesse in Gang setzen können, immer noch an nationale Institutionen gebunden sind. Und meine Frage ist, ob die Linke, vor allem die intellektuelle Linke, nicht einen Fehler macht, wenn sie sich ihr Nachdenken nicht zunächst mal darauf richtet, die nationalen Staaten, die verkommen sind, was ihre Gestaltungsmöglichkeiten angeht, wieder instand zu setzen, bevor wir sagen Europa. Das wäre auch meine Frage an Sie, Frau Gero.
Ich hätte auch noch eine Frage. Also wenn, wenn wir dann von Europa reden, wir haben ja von den Arbeitern geredet, wo bleibt die Arbeiterklasse? Was machen eigentlich die Gewerkschaften und warum, so mein bescheidener reformistischer Wunsch, sind noch nicht einmal die Gewerkschaften in der Lage, mindestens in einem begrenzten Teil Europas eine gemeinsame Politik zugunsten der sozial und finanziell Schwächeren zu betreiben.
Haben Sie eine Antwort?
Nein. Aber es ist zugleich der Ausdruck einer Hoffnung auf ein verbliebenes politisches Subjekt.
Aber ich habe eine Antwort. Ich habe eine Antwort.
Ich auch.
Ich weiß
nämlich, auch.
Ja. Mein Antwortangebot ist, dass zum Beispiel der Europäische Gewerkschaftsbund, den es ja gibt, nicht funktioniert, weil der DGB gar nicht Interesse hat, dass er funktioniert, weil die Funktion des DGB in erster Linie ist, eine Schutzfunktion für gut verdienende Exportmetallmitarbeiter in Deutschland. Ja? Und solange wir das so spielen, solange hat die Europäische Linke oder die Linke, ich meine, das war immer die Ambition der Linken, die internationale. Ja, da kann ich nur sagen, alsjenige, die sich in Brüssel ein bisschen auskennt, aber der Europäische Businessverein funktioniert echt besser als der Europäische Gewerkschaftsverein. Und solange wir das nicht fixen, solange haben wir einfach ein Problem.
Ja, ich habe noch eine banalere Antwort. Sowohl was den Reichtumswohlstands Ausgleich innerhalb von Europa, Stichwort europäische Arbeitslosenversicherung angeht, wie auch was das viel, viel größere Problem Europa, Afrika, Migration, Entwicklung angeht, müssen letztlich nicht nur ein paar Superreiche besser besteuert werden, sondern die gesamte weiße Mittelschicht Europas und Amerikas wird draufzahlen müssen. George Orwell hat 1947, glaube ich, geschrieben, als er über Europa schrieb, der englische Arbeiter wird irgendwann lernen müssen, dass er nicht die arme, ausgebeutete, unterdrückte Kreatur ist, für die er sich hält, sondern dass er seit 200 Jahren von den anderen lebt. Und diesen Bewusstseinswandel und dann den Strukturwandel, der darauf folgen muss, das ist ja nicht so ein kleines Rendezvous mit der Globalisierung, wie Herr Schäuble sagt, den in Gang zu setzen, das ist nun wirklich eine Sache, also wie herkuleanisch muss da eine Partei sein, eine sozialdemokratische Partei, um das in Gang zu setzen.
Das hat
da sehe ich das Problem.
Das hat aber Albert Camus in den 50er Jahren schon gemacht, das hat Merleau-Ponty in den 50er Jahren gemacht, also das, was wir heute als Postkolonial-Debatte machen, das ist, ja, aber ich sag mal, es ist auch nicht neu. Ja, wir haben auch schon, was macht der David von Rebruck, Kongo und so weiter, also wir machen ja eine riesengroße Postkolonial-Debatte, die genau das zum Ziel hat, was Frau Brown im Grunde sagt. Ja, es geht um die Destrukturierung von old white heterosexual men, ja, und dass irgendwie noch alle anderen egalitären Anspruch haben, genauso ernst genommen zu werden, ist, glaube ich, die große Aufgabe einfach des 21. Jahrhunderts. Aber ich würde nur kurz sagen wollen, dass in den 50er Jahren es zumindest auch schon Ambitionen gab, da mal hinzugucken.
Naja, das ist doch, die Frage ist doch, wie setzen sich diese Bibliotheksgedanken, sage ich jetzt mal böse, wie setzen die sich um in Politik? Das heißt, woher kriegen wir jetzt, und das ist die vierte Frage im Grunde, die Sie gestellt haben, woher kriegen wir ein alternatives, ein linkes Narrativ, was die Zumutungen, die es für die weiße Oberschicht der Welt, sage ich jetzt mal, bedeutet, sich auf eine globale Ordnung, auf eine Umstellung, auf eine Transformation des Kapitalismus in was auch immer einzulassen, nicht nur als zwingend notwendig erscheinen lässt, sondern ihnen auch ein Versprechen damit geben kann. Das alte Problem, wie können wir sozusagen, wie können wir Motive generieren?
Also, wenn ich Didier Eribon richtig lese, ja, dann geht es in erster Linie wirklich bei diesen französischen weißen Arbeiterklasse-Personen, die er beschreibt, in diesem Fall ja seine Eltern, um Stolz und um Anerkennung. Ich glaube, da können wir uns schon was einfallen lassen, ja. Also natürlich könnte man einfach Arbeiten aufwerten, die wir ja alle brauchen, Arbeiten in Pflegeberufen und so weiter. Ja, das, also ich sage mal ein Beispiel. Ich bin hier mit dem Taxi hingekommen, diese Veranstaltung, vom S-Bahn ausgestiegen, Brandenburger Tor bis hierhin. Und der Taxifahrer am Adlon schimpft mich aus, wie, ja, also weil ich nur 6 Euro Taxifahrt habe, und erzählt mir, dass die Fahrer des Bundestags offensichtlich alle bei Uber angemeldet sind. Da sage ich, da können wir was gegen tun. Ja? Und wenn sozusagen diese Diskriminierung oder Kastrations- oder die Leute werden nicht mehr gesehen, sie haben keinen Stolz mehr, dagegen können wir schon was tun. Und das ist schon eine Aufgabe der Linken. Ja? Also in diesen wirklich ganz praktischen Sachen anfangen und sagen, wenn wir ein Problem haben mit Altenpflege, dann reden wir nicht darüber, wie wertvoll uns die alten Leute sind, sondern wir erhöhen die Gehälter. Dann wird sich das Problem schon lösen.
Ich würde gerne noch ein Thema aufbringen, was immer für Streit sorgt. Was sagen denn wir als Linke dazu, wenn zugegebenermaßen vor allem der männliche Teil der weltweiten Armutsbevölkerung das Schicksal in die eigene Hand nimmt und nach Nordamerika oder Europa migriert? Also es gibt mittlerweile in Kanada Migrationsethiker, die sagen, Freizügigkeit und Niederlassungsfreiheit all überall, und das hat natürlich einen neoliberalen Touch. Aber dennoch, wenn Trump gegen Immigration ist, sind wir dann für Immigration oder sind wir für Einwanderungsgesetze? Aber ich sage nochmal, so global existenziell gesehen bedeutet das für mich, dass die Armen dieser Welt ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Zugegebenermaßen mit mangelnder Solidarität gegenüber denen, die zurückbleiben, aber sie migrieren in unsere Gesellschaften. Haben wir da eine linke Antwort drauf? Auf dieses globale Problem?
Ich hätte ein paar Vorschläge zu machen. Ja, wir sollten uns nochmal an die, also ich meine, Kongo, Uganda und so weiter sind immer noch Geburtenraten von 5,8 bis 7,2, ja. Runter mit den Geburtenraten wäre die erste Antwort. Die versuchen wir seit langem, und das halte ich auch für aus feministischer Perspektive wirklich für ein machbares Argument. Das fände ich jedenfalls besser als Frontex. Das zweite, das zweite Argument ist tatsächlich, dass wir in einem theoretischen Kontext darüber nachdenken müssen, glaube ich, wie wir Bürgerrechte konstruieren, die nicht an eine Nationalstaatlichkeit gekoppelt sind. Soll heißen, wir haben Flüchtlingsschutz über Genfer Flüchtlingskonvention, Food and Shelter, und wir haben Bürgerrechte, Arbeitslosengeld und so weiter, die an eine Nationalstaatlichkeit gekoppelt sind. Ich glaube, der Trend des 21. Jahrhunderts muss sein, dass wir so eine Art Fusion zwischen Staatsbürgerrechten und Menschenrechten auch im theoretischen Rahmen hinbekommen. Und das heißt aber de facto, dass wir im theoretischen Bereich uns darüber überlegen müssen, wie wir eine Art Staatsbürgerschaft kreieren, ohne dass die an einen Nationalstaat gekoppelt ist. Ja, das ist eine wichtige theoretische Aufgabe, aber ich glaube, diese theoretische Aufgabe ist wichtig, genau wie es wichtig ist, dass wir in diesen Fragen klarkriegen, wer hat das internationale Gewaltmonopol, vor allen Dingen, wenn es die Amerikaner nicht mehr haben und nicht mehr haben sollten. Ja? Und an dieser Baustelle ein bisschen weiter nachzudenken, ist noch keine Antwort, aber vielleicht mal eine Frage, die eine Pforte aufmacht.
Well, we have a lot here now going on. We've taken on everything, I think. I want to say something about refugees, and then I want to say something back to the question of where left energies might come from right now. There's no magic fix, obviously, with a problem that is exploding. But I do think that it is incumbent on those on the left who have, put it that way on purpose, who have lived in a way that for centuries has benefited the global north, those who have benefited from colonialism and imperialism, but also from the organization now of global markets, to share. And I think it's very difficult. I think how that sharing is organized remains the details, which you're trying to describe. But I think that, again, I'm thinking about the Le Pen campaign where she said, look, this is our house. We need to have the keys to be able to open the door halfway or lock it when we need to. And many of her supporters say, yes, in your house, when your refrigerator is full, you give to your neighbors. But when it's empty, you give only to your children, and the refrigerator is empty. So that's it. I think that that sentiment is very easy to see percolate through to those who otherwise imagine themselves to be liberal humanitarians, because yes, we'll help, but we don't want to give up one iota of our existence to help. And that, you really can't simultaneously be an egalitarian and take that position. You just can't. And we need to reckon with that. That doesn't mean it's easy. We are sitting here in a beautiful room. We will have lovely dinners. We are well fed and well clothed, and the air circulates and all of the rest, and we don't want to give up one drop of that so that the rest of the world can have an iota of thriving, surviving existence. But if we put it that way, and we put it in our faces on a daily basis, just like when you put the elephants shorn of their tusks, or the seas that are rising, or climate change, or anything else that is hard to face, and you put your face in it, that's where the change happens. And I really think that the left can be in as much disavowal as the right about what will be entailed, what is entailed in making this world not radically egalitarian, but modestly humane and just. I just think that, and okay, so I wanted to say that, and that doesn't tell us exactly what to do, but I am aware that when I am in Greece, a nation that I do not need to tell Germans is on the verge of destitution for Greek people. It is rare, apart from the Golden Dawn, that you do not see Greeks sharing their last crust of bread with the refugees arriving on their shores. Not every Greek, but many Greeks. And why? Because they're arriving on their shores, and because that is what they think they need to do. And if they can do that, we can do that. Okay, one thing. I also wanted to say now something about the left, the energies on the left. They're all over the place. They're disorganized. I'm afraid sometimes they're so disorganized, and the right is getting so well organized, in my country at least. You know, it's falling apart on things like healthcare and stuff like that, but it's figuring things out. I worry about the disorganization, but then I think, well, this is a time when there are going to be local experiments in democracy. There are the anarchists, there are the liberal Democrats, there are the welfare statists. There are those who are focused on species issues and environmental issues. There are those who are focused much more on racial injustice. I think that is where we are. There is no the left, and there is no left platform, and there's no clear picture of a left future. But our task as people on the left is, I think, to affirm every possible move against more marketization, more human degradation, and more earthly degradation. And again, those are ontological principles. They need to be translated into politics. But if we affirm every possible move, we find ourselves affirming one another rather than in sectarian squabbles. And nothing could be more important in what I agree is a kind of interregnum about what comes next. So I don't think we should just be putting out single programs and expecting everybody to get on board. It's not going to happen. It's absolutely not going to happen. And it's not going to happen between nations or even between subcultures within nations.
Ich habe keine Single Programs vertreten und ich bin ganz bei Ihnen, ja. Ich meine, das beste Buch dazu, Luis Irigaray, ja, Welt teilen, absolut. Immanuel Kant hat das übrigens 1792 schon so gesehen, ja, Weltgastrecht, und der ist auch nicht aus Königsberg rausgekommen. So, und deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir trotzdem hier nochmal die Frage aufgreifen, was passiert mit diesem Schutzbedürfnis offensichtlich unserer westlichen Bevölkerung, den Flüchtlingen. Wir sollten uns schon daran erinnern, dass die Soziologie uns lehrt, dass Segregation ein Zeichen von Toleranz ist. Ja? Wo ich herkomme, 1964 geboren, haben die Katholiken und die Evangelen nicht im gleichen Stadtviertel gewohnt. Ja? Nur mal so, da war es auch noch verpönt, wenn man unter Protestanten und Katholiken geheiratet hat. Ich will damit nur sagen, so lange ist das nicht her, dass wir diskriminiert haben, und zwei Weiße nur wegen Religion. Das ist gerade mal 40 Jahre her. Ja? Wenn wir uns alle europäischen Städte angucken, zumindest die europäischen, Triest, Warschau, Krakau, was auch immer, oder Tel Aviv heute oder Singapur heute, ja, sind die Stadtviertel immer segregiert. Und das würde zumindest dafür sprechen, dass wir uns Konzepte überlegen, wie man eben das schaffen kann, was ich meine, wir schaffen sollten, nämlich normative Einheit bei kultureller Vielfalt, und zwar ohne Zwang von Leitkultur. Soll heißen, es gibt keine dominante Kultur, es muss deswegen auch nicht integriert, geschweige denn assimiliert werden, ja. Es muss aber natürlich irgendwo sichergestellt werden, dass wir einen Rechtsrahmen haben, und das war das, was ich eben meinte mit der Fusion von Menschen- und Bürgerrechten. Wenn wir uns aber alte europäische Städte angucken, war das relativ friedlich, ja, die Juden da, die Böhmer da, die Deutschen da im alten Prag, und drei Zeitungen obendrauf, und eine Spracheneinheit hat auch niemand gefordert.
Ja, Furcht und Verzweiflung wird es auch gegeben haben.
Ja. Und die französischen Banlieues heute, ja. Segregation, die nicht gut funktioniert.
Überhaupt nicht.
Aber apropos Furcht und Verzweiflung, ist es legitim, mit Furcht linke Politik zu machen? Mir fällt ein, unser Landwirtschaftsminister, der vor zwei Wochen ein bemerkenswertes Interview gegeben hat, wo er erstmal die afrikanische Gefahr ganz groß hingestellt hat und gesagt, da werden Millionen kommen jedes Jahr, wenn wir nicht, und dann hat er gesagt, die Handelsverordnung ändern, wenn wir nicht unsere Art Fleisch zu essen ändern, wenn wir nicht das machen. Ist das jetzt links oder ist das rechts? Das wäre meine eine Frage zum Schluss vielleicht. Und die andere Frage...
Oder ist es vernünftig?
Vielleicht muss man einfach sagen, vernünftig, dasselbe Ziel. Und das andere ist, ich bin immer wieder beeindruckt über die deutsche Presse, die es schafft, auch wenn Millionen von Engländern auf irgendwelchen Rockfestivals Jeremy Corbyn zujubeln oder wenn inzwischen die Mehrzahl der Engländer nach Befragung meint, dass er der fähigere und aussichtsreichere und zukunftsweisendere Premierminister wäre als Frau May, dass das bei uns immer noch belächelt wird und mit so Kategorien wie Altlinks und was weiß ich, mit dem Bart und sonst was ausgezeichnet sind, ist und in dem Zusammenhang damit die Frage an die Amerikanerin, was wird aus der Bewegung von Sanders? Geht das so weiter wie mit Momentum und Corbyn in England oder ist das, war das ein auch mal nur so ein Occupy? No,
clearly it's continuing. You know, Americans unfortunately have the sort of shortest attention span on earth, which is, and it's one of the reasons we were talking about this ahead of time. The one favor that Trump has done the world is possibly brought to an end American global empire. And by that, yeah, I mean, it's scary because empires need to, if they're not gonna, you know, create things dangerous in various quarters like the Middle East, usually need to be, you know, brought down more slowly, but they really are. So I do think the Sanders movement will, how did I get from the one to the other? That one of the things that the Sanders movement and the Trump thing had in common was they were both focused very much on the U.S. and they were both focused very much on, in some different, quite radically different ways, addressing the radical inequalities and injustices inside the country. Sanders has his limitations. I think he has more limitations than Corbyn. I'm trying to figure out if this is being live streamed. It was really important, just as it was important for Occupy to bring capitalism into our vocabulary, it was really important for Sanders to do that. His ability to fathom other issues is not so great. I think that there are still those who are trying to work with that movement to expand it. I think it will probably conjoin with other things. If one thing that Trump has done is brought to an end American global empire, a second thing he's done is produced a huge burst of energy among liberals and lefties, for journalists, for many press outlets. He has given a revival to things that were nearly moribund and nearly dead. Planned Parenthood has never had so much money. The ACLU has never been thriving the way that it has been. The New York Times, the Washington Post, but also left outlets and newspapers and journals and magazines. So I think there are possibilities probably not entirely centered on Sanders, but we'll take what we can.
But I'm not so convinced. No, I'm all in favor, but what comes after the American Empire? The Chinese Empire?
No,
the Qatar
is
Empire?
Why I said it.
I mean, what do we do with the vacuum?
Putin.
I mean,
there's a lot of problems. That's why I said having it end this way with this clown and this scary, you know, it's not like it's done with throwing American military power around, but the world is saying, all right, you won't play with the Paris Accords, we'll do them without you. Our governors and our mayors are saying it, as mm-hmm. you said. The world is saying, all right, if you're out of NATO, we're still here. The world is saying, if you're going to mess up the Middle East, it's our task, whether it's, well, I won't go through all the different agencies, to try to figure out how to prevent the truly scary things that could happen in the Middle East from happening. And this is not the way we would have wished American empire would come to an end. But it does seem to me, so what comes after is a big question, just like what comes after the nation state, what comes after the EU, what comes after Sanders. We have a lot of what comes after. It's dinner. Dinner time is what comes after. Sorry,
Es gibt ja den berühmten Spruch, wenn die Empires untergehen, dann ist es nicht mit einem Bang und nicht mit einem Whimper. Amerika ist jetzt so zwischen Bang und Whimper irgendwie so.
I hope it's a whimper. I hope it's a whimper. We don't want the
das
bang.
Das chinesische Fass machen wir jetzt nicht mehr auf. Zu den Migranten möchte ich noch eine Sache sagen, die ich heute gelesen habe, die mich sehr beeindruckt hat, nämlich ein Aufsatz von Sigmund Baumann, auch in den Blättern, wo er gesagt hat, Migranten sind die Boten des Unglücks, die Boten auf jeden Fall von großen Schwierigkeiten, die Ersten, die uns sagen, es wird alles anders werden und sie kommen in eine Gesellschaft, die Bindungskraft verloren hat, darüber haben wir geredet, weswegen dann so Typen wie Trump möglich sind. Wir werden Trump, obwohl Sie eben gesagt haben, dass er viel Energie in Gang gesetzt hat, heute Abend keine Tweets schicken und sagen, vielen Dank, guter Trump. Aber wenn ich jetzt ein Gefühl mitnehme, und das macht man ja neuerdings aus dieser Diskussion, dann würde ich sagen, wir haben uns mal kurz in das Interregnum zwischen einem niedergehenden Neoliberalismus und dem, was wir noch nicht wissen, begeben. Und in solchen Zeiten ist alles möglich. Die sind spannend, die sind gefährlich. Aber alles Spannende ist gefährlich und ist ziemlich anstrengend. Und für diese Anstrengung und für die Anstrengung, jetzt nach Hause zu gehen, wünsche ich Ihnen alles Gute. Es ist 9:05. Wir haben unser Ziel erreicht.
Hannah Arendt, die Vorurteile brechen weg. Ja. Hannah Arendt, Vorurteile sind... Ja.
Zwei kurze Worte vielleicht noch, auf die Schnelle. Zwei kurze Worte nochmal. Ganz herzlichen Dank, das sei im Namen von HKW und Blättern gesagt, Wendy Brown, für diesen grandiosen Vortrag, das sei gesagt. Auch ein grandios feministischer Vortrag, sei zu meiner Entschuldigung gesagt, aber... Was mir viel wichtiger war, was vielleicht die Debatte auch gezeigt hat, wir haben über eines nicht gesprochen, es ist auch ein Stück weit das Ende des alten Westens. Und was ich gemerkt habe, es war eine so kurzweilige Diskussion, dafür sage ich auch allen Diskutanten sehr herzlichen Dank, aber sie hat auch gezeigt, es gibt ein transatlantisches Gesprächsbedürfnis. Und das, glaube ich, kann man sagen, eine Notwendigkeit der Kommunikation, da die Blätter das fortsetzen wollen, möchte ich Ihnen nur anbieten, wir werden natürlich auch dieses Stück, das, an dem wir noch lange werden arbeiten können, liebe Wendy Brown, dieses Stück mitsamt der Debatte werden wir produzieren in der übernächsten Ausgabe der Blätter, denn die Aufgabe der Blätter besteht gerade in diesem Sommer darin, diesen transatlantischen Diskurs Amerika-Europa, der ja neu aufzunehmen ist, zu fördern. Und wir machen das mit Bernie Sanders, das sei gesagt, in der nächsten Ausgabe, dann Wendy Brown, dann Naomi Klein. Seien Sie also alle eingeladen, wenn Sie wollen. Wir machen Ihnen das großartige Angebot, 3 Blätter für 15 € und machen Sie gerne... Zeichnen Sie am besten gleich noch draußen oder schicken Sie jedenfalls Ihren Freunden ein Abo. Das freut uns immer sehr und in dem Sinne, schönen Abend auch im Namen der Blätter.
Im Sinne von Trump, wie er das gemacht hat. Ja.
I have to offer one last thank you, which is to the translators between German and English, because they hold the world together.